Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, willkommen zurück zu unserem heutigen Duell. Zu Gast im Studio sind wie immer am Dienstag Rudi Fussi. Hallo.
Hallo Niki.
Und Gerald Groß.
Servus Niki.
Wir starten mit Andreas Babler mit dem gestrigen Sommergespräch im ORF. Ja, würde ich jetzt einmal sagen.
Was für?
die großen Ansagen waren nicht dabei. Das Einzige, was für Aufregung gesorgt hat, war, dass Andreas Babler angekündigt hat, der PRIKRAF 200 Millionen Euro zu entziehen und das ins öffentliche Gesundheitssystem zu setzen. Seine Ansagen zur parteiinternen Kritik waren eher verhalten, beziehungsweise würde ich jetzt eher unter Floskeln abtun. Aber wie hast du das, würde ich dir jetzt nicht vor bevormunden oder quasi
deine
Stimmung irgendwie vielleicht vorab beeinflussen. Wie hast du denn dieses Sommergespräch von Andreas Babler gesehen?
Besser als erwartet. Ich habe ihn solide gefunden. Das lag aber wahrscheinlich auch an der Themenauswahl. Es ist gegangen um die drei Hauptthemen Gesundheit, Klima und Migration. Klima hat er gepunktet, weil jetzt diese Regierung im Unterschied zur letzten Regierung ein Klimaschutzgesetz vorlegt. Das zweite Thema Gesundheit, da hat er nicht nur die 200 Millionen gefordert, dass man die quasi den Privatkliniken wegnimmt und in der Sozialversicherung behält. Er hat auch angekündigt, was diese Regierung alles macht, um Wartezeiten zu verkürzen, 600 Primärversorgungszentren bis 2040 etc. Also da war er gut aufgestellt. Und bei der Migration war ich am meisten überrascht, ehrlich gesagt, weil da hat er auf einmal ein Bekenntnis dazu abgegeben, wenn jemand in Österreich keinen Schutz bekommt, dann ist er rückzuführen. Das habe ich in der Deutlichkeit von Babler noch nie gehört. Und er hat sich auch nicht gegen die Rückkehrzentren im Ausland, also in Uganda oder Ruanda oder Usbekistan oder wo immer das jetzt kommen soll, ausgesprochen. Das ist, wenn man ihn kennt und seine Vita kennt, Bürgermeister von Dreiskirchen mit dem Erstaufnahmezentrum dort, dem größten in Österreich, schon sehr erstaunlich. Also so klar habe ich einen SPÖ-Vorsitzenden zu dem Thema eigentlich noch nie gehört. Ja, und zu den innerparteilichen Geschichten hat er gesagt, bei der SPÖ ist immer was los. Das kann man laut sagen wahrscheinlich. Er hat auch gesagt, als man eingespült hat, er hat ja jeden Parteivorsitzenden kritisiert, haben wir ja oft genug schon da besprochen, Faymann, Kehren, Randy Wagner. Da hat er gesagt, naja, damals hat er nicht auf Augenhöhe mitdiskutieren können im Bundesparteivorstand. Jetzt kann man ja diskutieren in der SPÖ, wo ich mich gleich gefragt habe, okay, wie kann man jetzt diskutieren? Unter dem Strich ein solider Auftritt, finde ich, rhetorisch klarer als sonst, nicht diese ewigen Schachtelsätze, wo da die Zechennägel einschlafen oder die sich einrollen. Da dürfte er ein bisschen trainiert haben. Unter dem Strich, glaube ich, kann er zufrieden sein, ob seine Situation verbessern wird, darf man bezweifeln, weil das Image, das er hat, das biegt halt.
Aber das reden wir eh dann noch einmal, eine überraschend positive Analyse einmal vom Rudi Fussi. Schauen wir mal.
Ich sag, solid.
Ja, das ist ja schon mal besser, als vielleicht mancher vermutet hätte. Wie siehst du das, Gerald?
Ja? Dass man einfach sieht, wie leicht mittlerweile Sozialisten zu begeistern sind. Also es ist offenbar der Gutsheißer nicht bestanden. Dann kommt dieser Mausetod in Wahrheit und dann tritt er dort auf, brabbelt irgendwas vor sich hin, 60 Minuten, schwindelt über die Parteien, die einen Grabenkämpfe, dass von 9 Landesvorsitzenden mittlerweile in 8 von Acker werfen wollen, dass möglicherweise der Herr Zeiler bereits ante Porta steht, dass es wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit sein letztes Sommergespräch war. Das war es gestern. Nächsten Sommer ist er nicht mehr SPÖ-Vorsitzender und tritt auch nicht mehr an, weil dann haben wir entweder Neuwahlen gehabt oder wird ein anderer SPÖ-Vorsitzender regieren. Und in allem anderen war er genauso wie bisher auch. Die Auflösung der 200 Millionen vom PRIKRAF-Fonds damit zu verknüpfen, auch heute durch die sozialistischen Unterleifeln in den Social Media, ja, da werden Schönheitsoperationen gezahlt, das ist ein Blödsinn, da werden Hüftoperationen gezahlt, da werden schwere Operationen, die versicherungsfähig gezahlt werden. Du kriegst nur Privatkrankenanstalt eine Genehmigung, wenn du ein versicherungsfähiges Angebot auch legen kannst. Schönheitsoperationen werden durch den Steuerzahler nicht gedeckt, ja, vielleicht bei den bei den Zahnoperationen, bei den Asylbewerbern in Wien und den Afghanen und den Syrern. Ja, und auch in der Frage war er genau auf sozialistischer Linie. Also ich weiß nicht, was der Rudi Fusi gesehen hat, indem er gesagt hat, der schon einige Jahre da geblieben ist und der halt sich gut integriert hat, der darf bleiben und führt damit irgendwie auch dieses Asyl ad absurdum. Asyl ist für mich doch niemals ein Zugangs-, kann doch niemals für mich als Regierender ein Zugangsschlüssel für dauerhaften Aufenthalt sein. Also ich würde sagen, ja, wie gesagt, dem Rudi hat es gefallen. Das ist auch in Ordnung so. Der Rudi, dem Rudi gefällt bald einmal was. Das ist eine Geschmacksfrage. Arm. Also ich meine, schau, da hat es Sommergespräche gegeben mit dem Bruno Kreisky. Hat Sommergespräche mit dem Franz Franitzky gegeben. Hat sogar Sommergespräche mit dem Werner Faymann gegeben. Ich kann mich so, ich bin 1977 noch selbstverständlich. Kreisky war bis 83, war bis 83 Jahre, ich bin als Fünfjähriger. Ich kann mich sogar an das Sommergespräch erinnern mit dem Norbert Steger aus dem Swimmingpool heraus, das legendäre Sommergespräch. Ich habe das schon ein bisschen verfolgt, auch in der Historie. Man sollte halt ein bisschen was wissen. Dein Gegenwartswissen, das ist halt der sozialdemokratische. Ich habe immer geglaubt, dass Bildung ein sozialdemokratisches Gut war. Du widerlegst das eigentlich regelmäßig, wenn es da in dem Studio sitzt. Also sagen wir mal so, dem Rudi hat es gefallen. Ja, und es gefällt halt 12 anderen auch. Ich kann nur eins sagen bei der Geschichte. Du hast gestern den letzten Auftritt eines würdigen Nachfolgers, eines BZÖ-Vorsitzenden gesehen. Der rangiert bei mittlerweile 12%. Das haben wir auch gehabt. Wenn es das Rot ein bisschen auswascht, wird es orange. Also das ist mittlerweile BZÖ-Qualität, was da geliefert wird.
Was glaubst du wirklich sein letzter Auftritt im Sommergespräch?
Möglich. Weißt du nicht. Also das ist so volatil, wenn die ÖVP die Nerven wegschmeißt wegen der Landtagswahlen.
Aber es wird eher die ÖVP sein als die SPÖ, die Nerven schmeißt, glaubst du?
Das ist meine feste Überzeugung. Also, oder die NEOS. Aber die SPÖ bleibt sitzen. Ja? Da ist Gewerkschaftsbeton quasi angerührt. Das schließe ich völlig aus. Außer es käme dieser Move mit Gerhard Zeiler und dann verhandelt man Regierungsprogramm neu,
etc. Was hältst du von diesen Gerüchten rund um Gerhard Zeiler? Könnte der SPÖ-Chef deiner Meinung nach?
Sicher könnte er das. Ja. Aber die Frage, du kennst die Statuten der SPÖ. Durch diese Statutenänderung, wie ich selbst leidvoll erfahren durfte, brauchst du 15.000 Unterschriften oder irgend sowas. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich glaube. Ja. Das wird sich Zeiler nicht antun. Eine Spitzenkandidatur ist einfacher, weil die wird einfach im Bundesparteirat beschlossen. Das ist ein Gremium, wo ein paar Leute drin sitzen. Aber ich glaube, dass jetzt die Diskussion läuft, wann würde es überhaupt Sinn machen, einen neuen zu bringen. Weil wir befinden uns in einer ganz, ganz merkwürdigen Situation in der SPÖ. Es gibt niemanden unter den Landesparteivorsitzenden, auch wenn der ein oder andere öffentlich etwas anderes sagt, aus Loyalität zum gewählten Vorsitzenden. Aber ich kenne niemanden, der in der SPÖ etwas zu sagen hat, der davon ausgeht, dass bei einer Neuwahl oder bei der nächsten regulären Wahl Andreas Babler Spitzenkandidat der SPÖ sein wird. Niemand. Das heißt, es geht um die Frage, wann tauscht man und wann bringt man wen oder wann lässt Babler jemanden den Vortritt. Das ist die Frage. Und der Zeitpunkt, den wird man sehen. Durchaus möglich, reguläre Wahlen. Ich sage, es hängt von den NEOS und von der ÖVP im Wesentlichen ab, ob die Reißleine ziehen vor den Landtagswahlen. Weil ich glaube, für die ÖVP geht es tatsächlich um wirklich viel. Gerald und ich sind Steirer. Wir haben erlebt, wie der Standard gestern geschrieben hat, Kunasek montiert die ÖVP in der Steiermark ab, wortwörtlich. Ein ehemaliges schwarzes Kernland, wo man jetzt unter 20% liegt. Und wenn ich der Herr Stelzer bin, die Frau Edstadler oder der Herr Mattle oder die Frau Mikl-Jäitner, schaue ich mir das, was der Kunasek in der Steiermark macht, genau an und wie es der ÖVP dort geht. Und werde ein wenig nervös werden bei dem Bundestag.
Ja, aber Rudi, wenn du die ÖVP Steiermark und ihre Zahlen nennst, darfst du halt auch nie vergessen, die Zahlen der sogenannten Sozialdemokratie in der Steiermark zu benennen.
Steiermark war aber nur rot unterwegs.
ex aequo mit der ÖVP. Ja. Also zwei Perioden, Wobes weg, Leikam weg, Graz, die Stadt des Alfred Stingl, des Gustav Scherbaum. Hast, glaube ich, du ja eigenhändig, bist ja mit dem Schaufel dort gestanden am Grazer Zentralfriedhof und hast die 5% eingeschaufelt ins Grubel und gesagt, Freundschaft, Genossen, verwischt, schön
bist,
brav.
Du bist aber neben mir gestanden.
Nein, natürlich bin ich neben dir gestanden.
FPÖ von
natürlich, ich bin ja neben mir gestanden, weil bei der FPÖ ist ja dickes, fettes von Plus gestanden. Bei der FPÖ ist ja dickes, fettes Plus gestanden und bei dir ist ein dickes, fettes Minus gestanden und ich bin bei dem Grab gestanden und hab die so hinten oben gestanden, falls du dich erinnern kannst. Nein, war schon. Ihr habt immer Erinnerungsschwierigkeiten, aber deswegen bin ja ich da. Schau, das ist immer eine Intelligenzfrage. So, also die SPÖ schaut auch nicht viel besser aus. Aber gehen wir zurück, gehen wir von der SPÖ weg. Natürlich, schau, wenn wir auf die SPÖ blicken, welche Probleme hast du? Du hast in Wahrheit einen schwachen Vorsitzenden. Manche würden behaupten, er ist der schwächste Vorsitzende, den die Sozialdemokratie seit 45 hat. Ich möchte, um nicht geklagt zu werden, das ja nicht vertonen, was SPÖ-Bezirksvorsteher da alles schon gesagt haben über ihn. Ich meine, ich hoffe, er klagt die nicht, weil stellt euch vor, die Bezirksvorsteher treten den Wahrheitsbeweis an. Das wird ja lustig vor Gericht. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, du hast also die Person ist in Wahrheit, zieht nicht mehr und ich glaube, dass sie auch nachhaltig verbrannt ist. So, dann hast du den zweiten Bereich. Du hast die große Migrationskiste. Die SPÖ hat sich in der Migrationsthematik noch immer nicht geeinigt auf einen Modus vivendi. Der eine sagt das, der andere sagt das, der nächste sagt das. Dann hast du den dritten Punkt, wie hältst du es mit der FPÖ? Also der Babler und der Ludwig sagen, die FPÖ greife ich nicht einmal mit der Gurkenzange an. Der Max Lercher, muss man ehrlich sagen, Hut ab, sagt, ich würde sofort mit Mario Kunasek, mit der Freiheitlichen Partei, mit Putz und Stingl zusammenarbeiten und würde den Mehrheitsbeschaffer machen. Finde ich großartig. Na wirklich, das ist einmal ein anständiger Sozialdemokrat. So, dann hast du den Herrn Doskozil, der in seinem eigenen Neusiedlersee-Universum schwimmt. Dann hast du noch den Herrn Fellner, der die letzten Tage als Landeshauptmann genießt, bevor ihn der Herr Angerer vom Acker weht. Also die SPÖ, ja, aber die SPÖ hat es auch nicht. Die,
Gerhard,
das
bitte.
Nicht, aber das ist nett, dass du wenigstens dazu lachen kannst. Gerhard, ich finde das auch in Ordnung. Ein wenig Galgenhumor steckt.
Nein, aber das
nein, wirklich. Und ich glaube auch, dass ich in einer Situation ist, wo man überhaupt nicht mehr lachen kann. Ja? Nicht, dass ihr suizidal werdet. Nicht, dass
ihr suizidal werdet. Ich habe dazugehört, schwacher Vorsitzender, FPÖ, der eine sagt das, der andere sagt das. Ich kenne niemanden, der mit Herbert Kickl koalieren will. Also da ist die Partei völlig geschlossen. Da gibt es eine klare
Linie. Da bin ich mir nicht so sicher.
Mit jemandem wie Herbert Kickl koaliert niemand von uns. Das ist völlig klar. Auf der Landesebene gibt es den einen oder anderen Ausreißer. Dort, wo eine Landespartei nicht verhaltensauffällig ist, kann man verhandeln. Da gibt es einen Kriterienkatalog. Das ist nichts Neues. Aber jetzt, warum ich gelacht habe. Ja. Du sagst, der Herr Angerer hat irgendeine Siegchance in Kärnten.
Ja, freilich.
Die Kronenzeitung hat die aktuellste Umfrage jetzt veröffentlicht, ja, wo die SPÖ bei 34 Prozent liegt und die FPÖ bei 27, 34 und 27. Und was dramatisch ist für die Freiheitliche Partei, wirklich dramatisch, ist, dass der Gerhard Köfer vom Team Kärnten, eine Kleinpartei mit 11%, in den Persönlichkeitswerten besser liegt als der Herr Angerer. Vor dem Angerer liegt einmal mit meilenweitem Abstand der Herr Fellner, dann der Herr Gruber von der ÖVP, den außerhalb von Kärnten keiner kennt, aber der ist so populär im Vergleich zum Angerer.
Zwischenfrage, wer hat die Umfrage?
Und dann der Gerhard Köfer, das Institut Demox, ein tausender Sempel. Kannst du alles Lässt nachlesen?
Das Institut Demox?
Ja, bitte googles, ja. Ich bin ja nicht dein Nachhilfelehrer. Nur, es kenne keine andere Umfrage.
Ich kenne die Umfragen
von anderen Instituten, es ist überall, ich kenne keine einzige, wo die FPÖ vorne liegt, Gerhard. Also, keine einzige. Also. Und Parteien beauftragen Umfragen, das ist, glaube ich, von der ÖVP beauftragt worden, ja, so wie in der Krone Steiermark die Umfragen veröffentlicht werden, die der Herr Kunasek zahlt. Das ist alles in Ordnung, solange die Umfragen ordentlich gemacht werden. Nur 32 oder 34 zu 27 mit den schlechtesten Persönlichkeitswerten für einen Angerer und du setzt dich her und behauptest also, ernsthaft, dass der in Kärnten was gelingen kann.
Ja,
dann machst du dich ja lächerlich.
Ich finde es ja total putzig. Aber du machst gerade einen entscheidenden Fehler. Also du empfiehlst dich auch nicht als Berater der Sozialdemokratie in Kärnten, ich sag's nicht. Schau, die österreichische Volkspartei in
Kärnten. Die brauchen wir nicht, die gewinnen das so auch.
Wahrscheinlich haben sie mehr Chancen ohne die
absolut
als mit dir.
Du wirst wieder lustige Videos machen und dann wird die
SPÖ in Kärnten hat in Wahrheit auch Chance. Sie kann das Kopf an Kopf rennen mit dem Erwin Angerer aus.
Kopf an Kopf.
Und damit eine Polarisierung. Wenn du mit dem Professor Haselmeier redest,
nennt dir der
seine Zahlen und wird dir sagen, die sind in Schlagweite. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Österreichische Volkspartei merkt, dass sie in dieser großen Gemengelage Zuspitzung SP und ÖVP nicht mehr vorkommt. Und die Österreichische Volkspartei Kärnten, die mit Abstand schleißigste Landesgruppe im gesamten Verband aller Volksparteien ist. Nein, ich glaube, ex-equo mit Burgenland. Geh wieder rein. Ex-equo mit Burgenland und Wien. Ja, es werden jedes Jahr mehr. Ja, irgendwann ist auch Salzburg die ÖVP nur mehr bei 15%, wenn es da einstartet, wenn man 2-3 Jahre gibt. Also es wird eh immer mehr. So, jetzt kommt die ÖVP daher und sagt, na, das können wir nicht zulassen. Wenn der Angerer und der Fellnermann Landeshauptmann rennen, dann ist eine Polarisierung zwischen SP und FPÖ da. Da kommen wir nicht mehr vor. Also machen wir den Köfer, der seit 40 Jahren Kärnten nichts zusammenbracht, aber ein bisschen stärker, damit wir die FPÖ ein bisschen bremsen und ziehen uns ein bisschen auf. Was dann, was mich das alles ganz schwer erinnert, und ich möchte ja wirklich der Kronenzeitung, die Steirer Krone veröffentlicht keine Umfragen vom Kunersek, die haben ihre eigenen vom Haselmeier. Da hat der Kunersek zahlt keine Umfragen. Und der Kunersek macht Umfragen, er veröffentlicht sie nicht. Er macht selbst noch die FPÖ-Umfrage.
Ich schwöre dir, es gab eine FPÖ-Umfrage, die in der
Kronenzeitung. Ja, im Jahre Schnee, irgendwann gab es das sicher.
Dieses Jahr.
Möcheten.
Dieses Jahr. Google's noch.
Ich sage dir was, es gab eine Bachmeier-Umfrage
genau.
Im Auftrag der FPÖ, die wurde nie publiziert.
Genau.
Genau, nie die, publiziert.
Und der rede ja nicht.
Nie publiziert.
Und der rede
und es gab keine Kaufumfrage, die der Kunersek in der... Es ist
schau's dir an.
Rudi, es schau's ist da. Falsch, was du ich sagst.
Sag's dir.
Der Kunersek hat keine Kaufumfrage bei der Krone oder sonst
okay,
wo auch nicht.
Jetzt nicht klären,
das was ja. Ich möchte es nur aber grundsätzlich... Nein, schau, er weiß ja nichts. Ich möchte es nur mal sagen, schau. Und deswegen... In Kärnten wird die SPÖ eine auf den Zutz kriegen, weil der Herr Fellner wird mit dem Herrn Babler Hand in Hand wie Strachtenbärchen dort Richtung Abgrund marschieren. Der Herr Lercher riecht schon den Abgrund mit seinen 13%. So, der Herr Doskozil wird auch seine Probleme bekommen und der Herr Ludwig hat mit dem Herrn Lehrevi und mit dem Herrn Ruck auch gewaltige Probleme. Das Einzige, wo der noch eine Klassensprecherwahl gewinnt, ist in der Freimaurerloge. Das ist das Einzige, dort gewinnt er vielleicht noch.
Aber Gerald, die Frage ist ja, schaffen es die gemeinsam oder einer von denen, den Babler wegzubringen? Weil solange sich der nicht wegbewegt und, wie der Rudi gesagt hat, da irgendwie mit Gewerkschaftsbeton anbetoniert ist im Vizekanzleramt,
also ich habe gestern in der Wiener Innenstadt einen sehr mächtigen Gewerkschafter gesehen, den auch kurz gegrüßt, der macht auf mich nicht so einen freudigen Eindruck. Das hat sich eher so ausgehört, als dürften die gerade von einem Begräbnis gekommen sein. Also so diese sozialdemokratische Euphorie mit, wir sind die Stärksten und wir sind so erfolgreich, das siehst du nimmer. So, und es hat schon etwas damit zu tun, ob man der SPÖ noch einen Selbstreinigungsprozess zutraut. Also wenn jetzt vernunftbegabte Menschen, Weiblein und Männlein, dort in der SPÖ sitzen und merken, dass sie mit dem Herrn Babler in Richtung Einstelligkeit gehen, Richtung 10 oder 9%, dann sollte doch irgendwer dort die Reißleine ziehen. Aber das ist jetzt objektiv gesprochen. Wenn ich das bin, was der Rudi immer behauptet, freiheitlicher Chefpropagandist, dann sage ich, bitteschön. Der Babler muss bleiben. Babler muss bleiben. Weil der Babler ist der beste Wahlkampfhelfer der FPÖ.
Du schwägst deine eigenen Analysen immer, wenn es zu einem Blödsinn redest, wie zum Beispiel führt die SPÖ Richtung Einstelligkeit. Das ist absolut lächerlich, Gerald. Es ist lächerlich. Es sind 16% schon katastrophal genug. Ist keine Frage. Aber wer redet von 9 oder 8%? Im Lercher gibt es 13, der liegt in der Krone-Umfrage bei 19. Verstehst, du musst die Leute nicht weiter oben machen, als sie ohnehin schon unten sind. Da schwächst du nur deine eigene Argumentation. Und du brauchst die Freiheitlichen nicht weiter aufheben, als sie sind, weil die sind eh schon weiter oben. Weil 27% für einen Angerer in Kärnten sind eh sensationell bei dem seiner Performance. Von dem hast du noch nie was gehört.
Was gegen das sei Performance?
Dass der irgendwas für
warum nudelst du einen Menschen aber, den du nicht einmal kennst?
Nicht mehr, naja, bewerte,
und dann wirfst du das mir vor.
Ich bewerte eine politische Bilanz, die keine ist. Die keine ist, oder wo hat irgendwer was von dem mitgekriegt, aber ist ja völlig wurscht.
Super.
Ich ordne ein und sage, der Kunersek legt in den Umfang deutlich zu, weil er das macht, was die Steirerinnen wollen, nämlich auf den Festen auftaucht, ein bisschen über Volkskultur redet, das taugt den Leuten auf den Bierzeitfesten und so weiter.
Und jetzt muss die das Politik profan.
Dem. Das
ja.
Gefällt
dem. Ah, ja, klar.
So, und in Kärnten hast du halt eine schlechtere Bilanz, nur um das geht es gar nicht. Die Sozialdemokratische Partei ist für das Funktionieren dieses Landes unersetzbar. Weil wer sonst vertritt die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Du kannst lachen, was du willst. Wer tät denn das machen? Wer tät denn dafür sorgen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht rasiert werden? Die soziale Heimatpartei des kleinen
Rudi, FPÖ? Rudi, ich sag
die einfachen Arbeitnehmer, scheißegal. Ihr importiert billig Arbeitskräfte aus dem Ausland. Eure künftigen Wähler sind Islamisten geworden. Ihr holt die Syrer rein. Ihr seid nur mehr eine Klientelpartei für die Faulen und geistig Obdachlosen geworden. Die anständigen Arbeiter, die Hackler, die um 6 in der Früh aufstehen, die unter 52% Steuer- und Abgabenaufkommen leiden, die unter Bevormundung leiden, die unter Proporz und Privilegien leiden, die darunter leiden, dass unsere Wirtschaft resigniert, die sehen ja in allem nur nicht mehr in der Sozialdemokratie ihre Standesvertretung. Rudi, ja. Ihr vertretet die Arbeitnehmer nicht mehr. Ihr habt sie bereits gekillt. Ihr vertretet die Frauen nicht mehr. Ihr habt die größten Feinde der Frauenfreiheit und der Frauenstärke des Feminismus einergeholt. Ihr vertretet nicht einmal mehr die Homosexuellen, weil eure Haber, eure neuen Genossen von der Muslimbruderschaft die Homosexuellen alle am Baukran hängen lassen sollen. Ihr vertretet nur mehr die Faulen, die Sozialplünderer und die Unterwanderer. Ihr seid zu einer wogbunten Regenbogenpartie geworden, die bei jedem vernünftigen Sozialdemokraten, den es in dem Land Zweifel an gibt, nur mehr einen Brechreiz hervorruft. Die Leute speiben sie an, wenn sie von der SPÖ reden.
Gerald, bei allem Respekt.
Das war jetzt hervorragend gesagt, das bin ich richtig stolz auf mich.
Also ich weiß nicht, wieso man auf sich stolz sein kann, wenn man 2 Minuten lang ausgesprochene Scheiße spricht, ohne irgendeine Realität.
Das ist niveaulos.
Das war niveaulos.
Ich habe nur vom Brechreiz gesprochen, aber nicht von Scheiße.
Minuten, was du 2 Minuten aufgeführt hast.
Rudi, keine Fäkalsprache,
Entschuldigung,
bitte.
Entschuldigung, das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt weiß ich nicht, was über Rudi. Die FPÖ sage. Das ist kein Ding.
Ja, aber Rudi.
Du sagst, die freiheitliche Partei, die SPÖ sei nur noch für die was? Für die Faulen, für die Sozialplünderer. Du beschimpfst damit Millionen Menschen, die in ihrem Leben in die letzten 20 Jahren die SPÖ gibt.
Die wollen ja alle schon die Freiheitlichen.
Entschuldigung, was redest du für
die wollen ja alle die Freiheitlichen.
Ich bin am Wort.
Ja, wenn es das so.
Du beschimpfst hunderttausende Menschen.
Nein.
Als Sozialplünder.
Die haben schon
neue Heimat. Du hast gesagt, die wählen nur mehr die Faulen, die Sozialplünder.
Nein.
Hast du gesagt?
Nein.
Das hast du gerade
gesagt. Die SPÖ ist nur mehr die Vertretung der Sozialplünderer, habe ich gesagt.
Ja.
Und die ehemaligen Wähler von der SPÖ wollen alle die Freiheitlichen.
Das stimmt alles.
Du, und jetzt muss ich das Folgende sagen.
Ja, ich bin am Wort.
Ja, stimmt.
Du hast jetzt 2 Minuten durchgeredet.
Ja, war ja gut so, oder?
Ja,
hast du was gelernt?
Gut, also
hast
komm, Entschuldigung. Rudi, sag noch abschließend was und dann gehen wir in eine Werbepause, bitte.
Ich wünsche den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern viel Glück mit dem Kanzler Kickl und warte auf die Steuersenkung, ob die kommt. Ich wünsche den Frauen des Landes wahnsinnig viel Glück und dem Herrn Kickl und schauen wir an, dass ein einziges Frauenzentrum gebaut wird, wo die Frauen beschützt werden oder neue Frauenhäuser und schauen wir an, wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser wird. Ich schaue mir an, den Herrn Kickl, wie viele Straftäter der mehr aus dem Landes bringt als der Herr Kahner. Ich schaue mir an, was der Herr Kickl bei den Pensionisten machen wird. Er wird dasselbe machen, wie die anderen schwarz-blauen Regierungen, nämlich genauso kürzen und ihnen nicht die volle Inflationsabgeltung geben. Und die Menschen werden dann aufwachen. Egal, ob es die Bauern sind, die Pensionisten, die Arbeitnehmer etc., die jetzt alle den Schalmein tönen und rufen des angeblichen Volkskanzlers erliegen, die werden draufkommen, dass der erstens auch nur mit Wasser kocht, zweitens, dass seine Versprechen unumsetzbar sind und drittens, dass er sie alle im Stich lassen wird.
Du, aber Rudi, wenn wir von Niveau reden, kennt ihr das jetzt noch einmal so sagen, wie der Nere, wie das sagen würde?
So, abschließend, er heißt Evrivi.
Ja, weiß ich nicht.
Und jetzt
bei dem Namen
kurze,
muss ich fragen, ob er Aufenthaltsbewilligung hat.
Ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir über das politische Thema der letzten Tage, nämlich die Einigung auf die Dürrehilfe und das Klimagesetz.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir kommen zurück zu unserem zweiten Teil. Die Regierung hat sich nach langem Hin und Her im Endeffekt auf Dürrehilfen geeinigt. Im Gegenzug kommt auch ein Klimagesetz, wo man sich ein bisschen fragt, was ist der Sinn, weil es nicht sanktioniert wird. Was hältst du von diesem Gesamtpackage, dass man da am Freitag dann nach doch relativ harten Verhandlungen und auch, muss man sagen, nach sehr lauten Zurufen aus den Bundesländern dann im Endeffekt doch durchgesetzt hat?
Naja, da ist schon Licht und Schatten natürlich. Nicht? Also wenn man sich das anschaut, diese 240 Millionen, wie sich die zusammensetzen, das sind 140 Millionen, sind ja das Erlassen von Sozialversicherungsbeiträgen. Und das erlässt man allen Bauern. Egal, ob die überhaupt einen Dürreschaden haben oder nicht. Egal, ob die einen 150-Hektar-Betrieb haben oder einen 10-Hektar-Betrieb. Also da wird nicht differenziert, hat jetzt jemand überhaupt einen Schaden. Es gibt wahnsinnig viele Bauern, die überhaupt keinen Schaden haben, die kriegen jetzt genauso den Teil von diesen 140 Millionen wie die anderen. Das ist also die berühmte Gießkanne, die wieder zurückkommt. Und da hat der Matterbauer gesagt, dass aus den Rücklagen der bäuerlichen Sozialversicherung bis 2031 50 Millionen zurückfließen ins Bundesbudget. Das wären in 5 Jahren immerhin 250 Millionen.
Und die FPÖ sagt, damit zahlen sich die Bauern quasi selber.
Naja, wenn du 250 Millionen aus der Sozialversicherung angeblich zurückbekommst für 140 Millionen, die du zuerst ausschüttest, schaut das zumindest so aus. Das andere sind Hilfen der Bundesländer und der Bundesregierung. Ja, da kann man sagen, Treffsicherheit, über die kann man wirklich, wirklich streiten. Da geht es um Zuschüsse zu Krediten. Die einzigen, die da gefördert werden, unterm Strich, sind die Banken, die diese Kredite vergeben. Also Bauer möchte ich sein, dann, wenn ich versichert bin bei der Hagelversicherung, weil da kriege ich einen Schaden wenigstens ersetzt, dass da jetzt bei den Hilfen auch nicht unterschieden wird, ob einer sie versichert hat, einer sie nicht versichert hat, finde ich auch komisch. Und ich finde das alles ein bisschen am Thema vorbei, ehrlich gesagt, weil die Bauern beklagen seit Wochen, dass sie ihre Viecher notschlachten müssen bei den Milchviehbetrieben, weil es kein Futter gibt. Beziehungsweise es sich einfach nicht rechnet, das Wenige, das es gibt am Markt zu kaufen, weil es so teuer ist. Da löst man dieses Problem damit ja nicht. Ja. So, das ist das eine, was das Dürrehilfepaket betrifft. Was das Klimaschutzgesetz betrifft, ist einmal grundsätzlich zu begrüßen, dass das gibt. Nur auch hier, da kriegen jetzt die Freiheitlichen und die Industrie eine Schnappatmung und auf einmal wird der Industriestandort zerstört und was weiß ich alles. Alles Narren, die sich null auskennen, null. Weil die Ansage, dass Österreich 2040 klimaneutral ist, die jetzt alle da aus dieser Regierung herumtrompeten, ist ja falsch und eine Lüge. Weil es ist ja die Industrie nicht betroffen. Die ist ja, hat ja eigene EU-Klimaziele bis 2050. Die hat 10 Jahre länger Zeit. Und jetzt Rechenbeispiel. Wenn die bis 2050 Zeit haben und sich für die gar nichts ändert, wie soll dann Österreich gesamt, wenn da ein Drittel gar nicht mit an Bord ist bei dem Klimaschutzgesetz 2040, wie soll man das 2040 dann erreichen? Das ist eher Blödsinn. Also jeder, der sagt, Österreich wird 2040 klimaneutral, redet einfach am Blödsinn. Und jeder, der sagt, dass das jetzt schwierig für die Industrie ist, redet auch am Blödsinn, weil für die verändert sich nichts. Und was die Regierung ebenso gemacht hat, ist, dass sie gesagt haben, sie machen jetzt einen Klimafahrplan bis Ende 2027. Wo viele Experten sagen, naja, die ganzen Maßnahmen, die man machen kann, liegen eh schon am Tisch, was braucht es da jetzt nur 1,5 Jahre dafür, dass die in eine Excel-Tabelle eintragt und einen Zeitplan, ohne Sanktionen, wie du richtig gesagt hast. Also das ist ein relativ zahnloses Ding. Es ist mehr, als die Grünen zusammengebracht haben. Chapeau, muss man sagen. Es ist eine gute Sache, weit entfernt von einer Katastrophe. Aber diese großen Würfe, die man da immer verkauft, wenn man genauer hinschaut, sind das halt Kompromisse, ja, die es halt so sind, wie schlechte Kompromisse sind. Ja.
Jetzt kann man sagen, immerhin gibt es die 240 Millionen Dürrehilfe für die Bauern. Siehst du das zumindest teilweise positiv?
Ich sehe es überhaupt nicht positiv. Du hast derzeit einen Berufsstand in dem Land, der aus der Historie heraus einer der großen Stände des Landes war. Die Arbeitnehmer, die Bauern, die Unternehmer. Die drei großen Stände. Es hat noch den Adel gegeben, den gibt es nicht mehr seit 1918. Und dieser Stand war, die Bauern, ist ein Bauernstand, der war untrennbar mit unserer Lebensmittelsicherheit zu tun hat, die in Österreich und überall, wo es sie gibt, für Umweltschutz stehen, nämlich für den Schutz der Böden, den Schutz der Wälder, die unsere Almen im Übrigen bewirtschaften, so dass wir als Tourismusstandort im Winter auch dann dort Skilifte haben, etc. Das heißt, die Bauern haben aus meiner Sicht einen unschätzbaren Wert. Die Bauern haben durch klimatische Veränderungen, durch El Niño, durch eine Dürrekatastrophe, wir können von Dürrekatastrophe sprechen, dieses Jahr Ernteausfälle wie selten zuvor. Sie haben immer wieder Probleme, sie haben Ernteausfälle. Und ich sehe nicht ein, warum wir nicht jenen Bauern, die die Ernteausfälle haben, durch eine wetterbedingte und klimabedingte, beides Naturkatastrophe, auch eine Entschädigung durchführen, wie wir auch Hochwasseropfer auch entschädigen sollten. Das, was die Regierung macht, und der Rudi hat es angesprochen, ist, dass sie einerseits die Sozialversicherungsbeiträge im Ausmaß von 140 Millionen Euro erlässt. Das heißt, die Zahlungen in dem Jahr aussetzt. Das bedeutet aber nicht eine sofortige Liquiditätssteigerung der Betriebe, dass sie beispielsweise Futtermittel einkaufen können. Wir wissen, dass die Futtermittel in der Viehwirtschaft, Rinderwirtschaft beispielsweise, sich verdreifacht haben, die Futtermittel, allein die letzten Wochen. Daher dieser Zwang, dass man Rind verkauft und dass es geschlachtet wird, in Wahrheit wie Art Not geschlachtet aus ökonomischen Gründen, das wird damit nicht verhindert. Der zweite Punkt ist, die Bauern finanzieren sich das, sagt Martha Bauer selber im O-Ton. Ich hole es mir zurück durch die Anhebung der Hebesätze. Das heißt, die Bauern zahlen in Zukunft, technisch gesehen, 250 Millionen Euro höhere Sozialversicherungsbeiträge, Hebesätze an den Staat zurück. Und werden am Ende, die Rücklagen stehen auch dazu da, dass die Bauern auch Leistungen bekommen in der Sozialversicherung, dass die Leistungen auch abgesichert sind, pro futuro auch mindere Leistungen in ihrer Krankenversicherung bekommen. Und der Rest, quasi eine Kreditfinanzierung zu machen, bedeutet aus meiner Sicht nur, dass man die Bauern lockt in eine Kreditfalle, in eine Schuldenfalle hinein. Aber entschuldige, ein Kredit ist doch bitte keine Hilfestellung schlechthin, die Zinsen zu erlassen und die staatlich zu finanzieren. Auf der anderen Seite gebe ich dem Rudi auch recht, dass zum Beispiel das Thema, dass Menschen auch von dieser Regelung jetzt einen Sozialversicherungsbeitrag Erlass haben, etwas haben, die im Übrigen von der Hagelversicherung entschädigt werden, die in Wahrheit damit doppelt unterstützt oder gar keinen Schaden haben. Genau, hast du vollkommen recht. Also das, was die Regierung und vor allem insbesondere die ÖVP hier auf die Reihe gestellt hat, ist ein Irrsinn in Wahrheit.
Zweiter Punkt noch, das Klimagesetz hat der Rudi auch angesprochen, wo es ja von Seiten der Industrie, aber auch der Wirtschaft, auch innerhalb der ÖVP massive Kritik daran gibt.
Also jeder sagt, es wäre zu schwammig jetzt. Also das 240 heute eh nicht, es ist 250. Ich hätte jetzt gern ein fertig gegossenes Klimagesetz am Tisch und dann würde ich das gerne bewerten. So. Und solange ich nur in Ankündigungen von der Regierung lebe, ist es selbst schwer, so eine Sendung wie diese zu gestalten, weil Leute haben ein Klimagesetz, aber keiner kennt das Klimagesetz. Das halte ich mittlerweile echt für unseriös, was von dieser Regierung kommt. Ich halte es auch die Jungtimiererei, dass du einen Notfall dazu nutzt, einen Notfall für eine Berufsgruppe in dem Land dazu nutzt, um auf der anderen Seite möglicherweise ein Klimagesetz durchzupeitschen, das möglicherweise einen Standortnachteil für Industrie und Wirtschaft bedeutet, obwohl wir wissen, dass wir in Österreich eh schon der Musterschüler bald sind. Das halte ich auch für wahnwitzig.
Gerald, ich würde gern von dir wissen, wie du glaubst oder wie du in den nächsten Jahren vorgehen würdest, wenn es wieder zu solchen Ernteausfällen und Dürreschäden kommt. Würdest du dann jedes Jahr noch Hilfen für die Bauern rufen und diese aus dem Budget finanzieren wollen? Wie finanziert man das, ist die erste Frage. Die zweite ist, du kannst dich nicht ausschließen, dass das jetzt jahrelang so weitergeht oder sagen wir alle in 10 Jahren 5-mal vorkommt. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn man den Expertinnen und Experten glaubt. Du kannst dir nicht sozusagen die ganze Zeit das alimentieren. Wir zahlen 55% der Prämien der Hagelversicherung, jetzt in diesem Jahr sogar 65%. Das ist nicht nichts, kriegt keine andere Berufsgruppe. Wie machst du
das? Ja, schau. Was ist da deine Position? Ist ganz eine interessante Frage. Ich sehe da tatsächlich das Landwirtschaftsressort und die Landwirtschaftskammer in der Pflicht, mit den österreichischen Landwirten Strategien immediately, das heißt umfassend und umgehend, und zwar jetzt zu entwickeln, wie wir beispielsweise durch andere Produkte, landwirtschaftliche Produkte, besser durch Dürren kommen beispielsweise. Wenn wir wissen, dass wir jetzt mittlerweile die Sommermonate, die beginnen, diese Hundstage beginnen ja mittlerweile schon viel früher, die beginnen im Juni, enden aber dann brav pünktlich im August. Ich nenne da dieses großartige Beispiel, ich nenne da zwei Beispiele. Wir haben durch die Dürre ein massiven Ausfall von Gugerots teilweise. Das heißt, die Stritzeln sind so klein, keine Feuchtigkeit da gewesen, sie haben sich nicht gut entwickeln können, bei manchen Feldern. So, wir wissen aber beispielsweise, dass Kichererbsen die Rekordernte schlechthin haben, weil die genau diese Trockenheit brauchen. Das heißt, diese Methode zu sagen, wir haben jetzt zig Jahre Katastrophen vor uns, oder sagen wir 5 oder 10 Jahre Katastrophen vor uns, weil wir wissen nicht mehr, wie wir wirtschaften können, würde eigentlich Experten im Landwirtschaftssektor auf den Plan rufen, die sagen, Freunde, liebe Bauern, wir müssen in unseren Produkten, die wir anbieten, klimasicherer, nicht fitter, klimasicherer werden, klimaunabhängiger werden. Wir haben selbst in Europa, nicht auf der Welt, wir haben in Europa Klimazonen, die seit Jahrhunderten mit der Klimazone jetzt leben, in der wir offenbar, in die wir eintreten. Das heißt, wir sind vergleichbar mittlerweile mit einer Klimazone rund um Florenz, würde ich sagen. Das ist ein sehr toskanisches Klima geworden. Noch kein sizilianisches, aber wir sind schon sehr toskanisch unterwegs. Und jeder, der das kennt, weiß, wie das funktioniert. 38 Grad, 40 Grad, das hat es seit vor 200 Jahren in der Toskana auch gegeben. Auch die bauen an. Auch das ist beispielsweise ein Lebensmittel, in die Maremma raus, wirklich eine Lebensmittelschatzkiste Italiens. Im Übrigen, es wird in Sizilien angebaut und es gibt Landwirtschaft. Also man muss sich jetzt überlegen, wie durch geänderten Klimabedingungen unsere Bauern durch geänderte Produkte besser über die Runden kommen. Dann entgehst du diesem jährlichen Ruf nach Katastrophen, weil dann wirst du weniger Ernteausfälle haben.
Super Antwort, war nur nicht die Antwort auf meine Frage. Ich habe dich gefragt, ob du
ja, aber wir sind ja nicht beim Wünsch dir was
spielen. Ob du den Bauern diese finanziellen Ausfälle jedes Jahr ersetzen würdest, so wie du das jetzt gefordert hast für dieses Jahr. Würdest du das dann, wenn es fünfmal passiert, die nächsten 10 Jahre sitzt du dann fünfmal da und sagst, das muss man jetzt denen ersetzen, weil es geht um die Lebensmittel.
Ich bin zum Beispiel ein, danke für
das
den,
war die,
ja, danke für die weitere Frage.
Frage. Das war die erste.
Ja, danke für die weitere Frage. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man vor allem im Gesundheitsbereich beispielsweise Versicherungen nie die Möglichkeit geben soll, wenn ein Patient dreimal krank war, den Versicherten rauszuschmeißen, weil es sehr viel für Versicherte machen. Und das, was wir als Gemeinschaft für die Bauern machen, ist nichts anderes, als dass wir einen Berufsstand versichern mit unserem Steuergeld, der uns jeden Tag das Fressen auf den Tisch steht. Also okay? Habe ich da jetzt sozialistisch erklärt? Ja. Ein Sozialdemokrat, der ein bisschen was von sozialen Gewissen hat, ein Sozialist wie der Rudi Fussi, setzt sich daher und sagt, nein, ich wehre mich dagegen, dass Privatversicherungen in dem Land die Zusatzversicherung kündigen können, nur weil einer mit Rheuma oder mit Morbus Crohn mehr als 5-mal im Jahr einmarschiert. Und jetzt stellst du das, was du beispielsweise im Versichertenwesen als Sozialdemokrat mit sozialen Gewissen ausgestattet hast, beispielsweise im Versicherungswesen, sehr wohl verteidigst, für die Bauern, die in dem Land uns die Lebensmittel sichern, in Frage. Warum zahlen wir mehr als 50% der Beiträge bei der Hagelversicherung? Weil die Bauern nicht der Steuerberater oder der Dienstleister im Lebensmittelbereich ist, in einem Lebensmittelkonzern, sondern weil der Bauer tatsächlich unsere Lebensmittel schafft. Weil wir ohne Bauern kein Rückgrat haben, weil wir verhungern. Das ist es.
Du predigst jetzt als Vertreter des kleinen Mannes, dass man Betrieben von Multimillionären, von Milliardären, die EU-Förderungen im Übrigen auch noch kassieren, perverserweise für ihre Landwirtschaften und für ihren Großgrundbesitz, denen soll man die Hagelversicherung subventionieren. Ich habe die einzige Frage, die ich beantwortet haben wollte, ist, willst du das jedes Jahr weiterzahlen? Und du hast die Antwort gegeben, ja. Das ist unsere Verantwortung. Dann hast du geantwortet, wir sollen jetzt statt Mais quasi Kichererbsen essen, oder unsere Viecher, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das Toskana-Beispiel ist im Übrigen auch ein Blödsinn, weil wir werden uns nicht nur von Oliven und Weinbau etc. ernähren können. Du brauchst so Dinge wie Getreide. Jetzt haben wir das Problem, dass in den nächsten 20, 30 Jahren wir zu wenig Wasser haben werden im Machfeld, wo wir im Moment 70% unseres Gemüses anbauen. Jetzt bist du ja der Vertreter der sogenannten sozialen Heimatpartei, also die Partei Patrioten immer, ihr feiert das ja, tut da immer Fahnderl schwingen und so. Manchmal das Deutsche, meistens das Österreichische, je nachdem, wo es gerade unterwegs ist.
Was ist denn?
So, und dann, übersiehst du völlig, dass die größte Gefahr, die hier jetzt besteht, ist, dass wir uns nicht mehr selbst mit Lebensmitteln versorgen können. Das einzige Richtige, was du gesagt hast, ist, dass die Landwirtschaftskammer und das Landwirtschaftsministerium sich möglichst rasch überlegen müssen, wie man auf diese geänderten klimatischen Bedingungen mit anderen Früchten reagiert und anbaut und wie man jetzt schon sicherstellt, dass die Lebensmittel leistbar bleiben. Wenn wir einen großen Teil in Zukunft importieren müssen, dann haben wir ein Problem. Wir importieren jetzt schon 80% zum Beispiel vom Kalbsfleisch. Aus Holland, das meiste im Übrigen. Wenn du heute in die Gastronomie in Österreich gehst, ist das wie ein Lotto-Sechser, wenn es da mal ein österreichisches Kalbsfleisch erwischt mittlerweile. Und das gilt es zu vermeiden, gerade für eine Patriotenpartei, dass wir uns selbst nicht mehr mit Lebensmitteln versorgen können.
Recht.
Letzter Punkt, den du angesprochen hast, du hast gesagt, den Bauern ist das jetzt keine Hilfe in der Liquidität. Schau, wenn jemand 240 Millionen zur Verfügung gestellt kriegt, dann kriegt er 240 Millionen zur Verfügung gestellt. Und das heißt, für jene, die das brauchen, ist das jetzt eine Hilfe. Man kann maximal darüber diskutieren, kommt die Hilfe schnell genug, ist sie groß genug, ist sie zu klein, was auch immer. Kann man alles diskutieren. Aber zu sagen, es ist gar keine Hilfe, wie du das in deiner letzten Wortmeldung gemacht hast, ist ja nicht seriös, weil natürlich hilft es. Es ist halt weniger, als du dir gewünscht hättest. Aber es ist eine Hilfe und auch in der Liquidität ist es eine Hilfe. Der Erlass der zwei Sozialversicherungsbeiträge, warum? Die haben sie das Geld ja zurücklegen müssen für die zwei Monate, das da zahlen müssen aus der Sozialversicherung. Jetzt müssen sie das nicht zahlen, ihre Beiträge, und können mit dem Geld, das sie jetzt in die Sozialversicherung nochmal einzahlen hätten müssen, mit dem können sie Futter kaufen. Also natürlich macht es in der Liquiditätsplanung auch einen Unterschied, weil du gesagt hast, es macht keinen Unterschied in der Liquidität.
Also, jetzt muss ich da Folgendes sagen.
Aber ich bin Betriebswirt.
Die wenigsten, habe ich auch gelesen, sehr erfolgreich.
Ja,
aber ist schon in Ordnung.
Danke für die Gratulation.
Bitte sehr, herzliche Gratulation. Ja. Gehörst ja zu den Millionären in dem Land. Aber jetzt einmal zurückkommend kurz. Schau, es gibt sehr viele Betriebe, die haben sich das nicht zurückgelegt, sondern die verkaufen jetzt gerade ihre Ernte. Und aus den Umsätzen der Ernten zahlen sie beispielsweise das vierte Quartal bei der Sozialversicherung. Wie du weißt, wird die Sozialversicherung quartalsmäßig eingehoben. Einige dieser Bauern haben sogar Anträge, dass sie es monatlich einheben. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wir haben jetzt Juli, August, dass jetzt quasi das dritte Quartal schlagend geworden ist. Da gebe ich wieder recht. Die dritte Quartalsumme in der bäuerlichen Sozialversicherung, da sparen sie sich. Also das dritte Quartal ist sofort liquiditätsstiftend, weil das müssen sie nicht zahlen. Aber das vierte Quartal müssen sie noch warten. Das müssen sie erst einholen. Ja, das heißt, das, was die Regierung an 140 Millionen Euro versprochen hat, ist nur in Wahrheit zu 70 Millionen sofort liquiditätsstärkend und zu 70 Millionen erst in zwei Monaten liquiditätsstärkend. Aber die Türe war jetzt. Und nicht zu vergessen, dass die armen Bauern bereits 3-4 Wochen bei einer politischen Diskussion darauf warten mussten, dass diese Regierung sich nur irgendwo bewegt, Rodi. Also so rosig ist die ganze Geschichte nicht. Und der zweite Punkt, weil du mir das vorwirfst. Nein, ich war nie ein Fan der großen Lebensmittelkonzerne. Weißt du, wo ich ein Problem habe und auch der großen Landwirtschaftskonzerne? Ich habe ein Problem damit, dass die großen Lebensmittelkonzerne und die Landwirtschaftskonzerne in Österreich den Bauern für ihr Kalbsfleisch, das wenige, das wir haben, das Rindfleisch und für Schweinefleisch nichts mehr zahlen wollen. Damit sie ihre Kilopreisangebote fürs Fleisch von 1,99 Euro machen können. Okay? Da habe ich ein Problem. Dass wir keine Wertigkeit mehr in unseren Lebensmitteln haben und keine Wertigkeit mehr in unseren Lebensmitteln im Übrigen auch keine gerechte Entlohnung unserer Bauern am Ende bedeutet. Und ja, da bin ich Patriot. Mich wundert ja, dass du mich plötzlich auf den Fleischpatriotismus ansprichst. Ich will mein Kalbschnitzel, ein österreichisches, und du damit summst, wir wollen unser österreichisches Kalbfleisch. Aber auf der anderen Seite, wenn es beispielsweise um den Patriotismus in der Migrationsfrage ist, du nur Syrer und Afghanen einholen willst.
Wer sagt das?
Du!
Habe ich nie gesagt.
Na, wenn ich das sage, du vertrittst ja die Politik.
Okay, gut, völlig wurscht. Auf das brauche ich gar nicht reagieren, weil sie, der behauptet das Gegenteil von dem, was ich
sage. Ist in Wahrheit ein Fleischrassist, aber in allen anderen Fragen bist du ein Multikulturalist.
Aber ich wollte nur sagen, weil du sagst,
der
eigenen Landeshauptmann Kunus, ich gelesen.
Der ist auch wieder schuld.
Der kennt ja Nachhilfe, gehen wir ein bisschen, so blöd ist der gar nicht, wie alle sagen. Im vierten Quartal kriegen die Bauern ja die EU-Förderungen auszahlt. Der Kunasik hat nämlich gefordert, diese Auszahlung vorzuziehen, um jetzt für Liquidität zu sorgen. Und das andere, was du da redest, ist, das ist nicht freiheitliche Parteiposition, dass man die Lebensmittelkonzerne angeht. Leider Gottes, da sind die Sozialdemokraten und die Grünen die einzigen in dem Land, die gegen diese Marktmonopolisierung auftreten, gegen diesen Österreich-Aufschlag von mittlerweile 30%, wenn du in den Supermarkt gehst. Und eines schaue ich mir an, dass das hat mich gefreut, wenn ihr das endlich einmal mittragt. Wer hat damit begonnen, dass wir glauben, es ist sinnvoll, dass wenn du um 6 oder 6:30 am Abend in Österreich in einen Supermarkt gehst, dass da noch alle Regale mit Gemüse und Fleisch voll sein müssen? Weißt du, was da weggehaut wird? Weißt du, wie viele Zehntausende oder Hunderttausende Viecher in Österreich geschlachtet werden, wo das Fleisch dann weggehaut wird, nur damit immer die ganzen Supermarktregale mit dem Aktionsfleisch voll sein? Da sollten wir mal gemeinsam eine Initiative setzen, im Übrigen, auch mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Jeder Supermarkt sollte 50 Euro fürs Kilo Fleisch zahlen, das er weghaut. Rudi. Dann hört sich das nämlich endlich einmal an.
Das ist eine gute Idee. Nur wir, kann ich mich ausnehmen, weil im Gegensatz zu dir bin ich kein Parteimitglied, sondern wie du weißt, unabhängig. Das heißt, ich kann bestenfalls eine Initiative
wir schon beim
mit mir als ich AG gründen, aber wir werden da in der Sendung noch keinen Kompromiss finden. Und jetzt sage ich dir ein zweites Geheimnis.
Aber beim Witzeteil.
Die Sozialdemokratie ist in charge. Sie ist in Verantwortung. Es ist vollkommen scheißegal, um das Wort heute, das Fäkalwort, das sozialdemokratisch bedingte, rhetorisch milieubedingte Wort scheißegal zu bedienen, was im FPÖ-Parteiprogramm steht.
Ihr sitzt in der Regierung wie die Maden im Speck und bringt nichts zusammen, Freunde. Es ist vollkommen egal, was bei der FPÖ-Parteiprogramm oder bei den Grünen steht. Beschließt eure Wahlversprechen endlich in der Regierung, dann sind die Leute glücklich. Die ÖVP soll ihr Wahlprogramm beschließen. Und wenn ihr dazu unfähig seid, dann macht euch endlich vom Acker. Das ist auch bäuerlich. Dann gibt es Neuwahlen und dann seid ihr nochmal bei 10%, ihr Minimundus-Projekt da drüben. Da könnt ihr euch in Klagenfurt um einen Bürgermeister vom Minimundus irgendwo bemühen. Nein, ist ja überhaupt kein Problem. Entschuldige, Gerald, ihr seid ja Zwerge mittlerweile.
Wir haben vereinbart, dass du immer so viel schreist.
Ich schreie überhaupt nicht.
Ja, du fährst ja auch wie ein Clown.
Was ist?
Das ist ja kein politischer
Unsinn
mehr.
Hallo.
Das ist ja wie ein Clown.
Stimmt, hast du vollkommen recht. Ja, ich wollte mich nicht so benehmen wie Sozialdemokraten in Weinkellern vom Wirtschaftskammerpräsidenten. Oder den Freimaurerlöschen. Auf das Niveau lasse ich mich wirklich nicht
herab. Und komme dann zurück zu unserem dritten Teil.
Geht es ohne Schreien einmal?
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir kommen zurück. Dritter Teil. Rudi Fussi und Gerald Gross sind zu Gast. Jetzt haben diese Dürrehilfen und das Streitungsklimagesetz ein Ergebnis gebracht, haben wir ausführlich diskutiert. Sie haben aber auch einiges an Kritik, muss man sagen, hervorgebracht. Teilweise massive und auch sehr lautstarke Kritik aus den Bundesländern. Du hast das in einer vorherigen Runde schon einmal angesprochen, dass du sagst, wenn diese Regierung platzt, dann platzt sie auf der ÖVP-Seite. Und so hat es ja vergangene Woche zumindest ein bisschen auch kurz danach ausgesehen, dass die Länder zunehmend nervöser werden bei der ÖVP. Siehst du derzeit Bewegungen bei der ÖVP, Bauernbund, Wirtschaftsbund, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol, Steiermark vielleicht, wo man wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, diese Regierung zu sprengen und eine Neuwahl zu gehen vor den Landtagswahlen?
Absolut. Du hast 5 Bundesländer, in denen die ÖVP mit den Freiheitlichen regiert. Das ist die Mehrheit der österreichischen Bundesländer. Und dort werden diese Gespräche laufend geführt. Die oberösterreichische Industrie würde es feiern, würde die Österreichische Volkspartei in eine Koalition mit der FPÖ eintreten. Da gab es keine Klimaziele, nichts. Das hat die Alice Weidel ja angekündigt. Ich weiß nicht, warum die das ankündigt, aber die hat in der ZIP gestern gesagt, dass die FPÖ mit all diesen Klimadingen abfahren wird, wenn sie an die Regierung kommt. Natürlich hat das auch nicht gefallen. Die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Jeiten, hat sich überhaupt zu der Blödheit durchgerungen, zu sagen, so nach dem Motto, für die Bauern habt ihr kein Geld, aber für die ganzen Sozialfälle in Wien schon. Also, das hat mittlerweile ein Niveau erreicht. Das ist dieselbe, die ja vom Roten Gesindel gesprochen hat, glaube ich. Ne? Wenn es um Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten geht. Also da ist mittlerweile schon eine Bewegung drin. Und man merkt halt, wie bei einigen ÖVPlern dieser Sozi-Hass wieder absolut herauskommt. Diese Sehnsucht, dass man die Sozialisten wieder in die Opposition schickt und mit denen gemeinsam regieren muss, das gibt's. Sie haben halt keine Antwort, wie Sie das anstellen wollen, weil auf der anderen Seite sind Sie halt wahnsinnig gern Kanzlerpartei. Und was würde eine Neuwahl bedeuten? Dass man dann halt nicht mehr Kanzlerpartei ist, sondern Juniorpartner von Herbert Kickl in einer blau-schwarzen Koalition. Das heißt, in diesem Spannungsfeld ist es völlig unprognostizierbar, wie das ausgehen wird. Ob die ÖVP-Länder die Reißleine reißen vor den Landtagswahlen oder spätestens nach den Landtagswahlen, wenn das ein oder andere ÖVP-Kernland, wie ich glaube Salzburg zum Beispiel, an die FPÖ verloren geht. Nur davon wird es abhängen und diese Diskussionen gibt es die ganze Zeit. Nur die haben ja dasselbe Problem ähnlich wie die SPÖ, die haben ja auch keinen Kandidaten.
Das ist ja die Frage, haben Sie keinen Kandidaten? Weil da fällt natürlich immer wieder der Name Sebastian Kurz, der feiert diese Woche 40. Geburtstag, ist jetzt wieder medial sehr präsent. Wäre das jemand, der die ÖVP übernehmen könnte, wird deiner Meinung nach?
Also natürlich hat die ÖVP mehr zu verlieren als die SPÖ. Weil die SPÖ ist in Wahrheit exklusiv zusammengeschrumpft auf noch Kärnten, möglicherweise nur ein bisschen länger Burgenland und Wien.
Genau.
Und im Rest gibt es das nicht mehr. Die Städte verlieren es, die großen Städte in der Obersteiermark haben schon verloren,
die großen sozialdemokratischen Arbeiterstädte. Das heißt, die Sozialdemokratie dezimiert sich selber. Sie braucht auch keine FPÖ dazu, sie braucht auch keine ÖVP dazu. Das macht sie selbst. Das heißt, die ÖVP hat tatsächlich mehr zu verlieren. Sie hat den Stötzer zu verlieren, sie hat die Edstadl zu verlieren, die Steiermark hat sie verloren, sie hat den Mattle zu verlieren und sie hat die Johanna Mikl-Leitner zu verlieren. Das sind in Wahrheit, das ist in Wahrheit das Pfand, um das gerade gerungen wird. Und natürlich, das stimmt, auch was der Rudi sagt, auch was du sagst, die Nervosität in der ÖVP wird unermesslich groß. Und jetzt haben wir aber bei deiner zweiten Frage, wer wird's? Ja? Und wenn dann am Ende in Wahrheit, dass die Aufwärmung des Sebastian Kurz ist, dann müssen wir schon feststellen, 20, 25 Jahre, nachdem solche Leute wie der Rudi Fussi oder auch Schwarzi immer gesagt haben, also die Personaldecke bei den Freiheitlichen ist aber schon sehr dünn, dass sie mittlerweile so dünn geworden ist, dass es weder für den Herrn Babler noch für den Herrn Stock einen Nachfolger gibt. Nämlich niemanden. Und wenn es einen Nachfolger gibt, gibt es den Herrn Kurz. Und ja, ich glaube, ich habe das ja in meinem neuen Buch, das habe ich heute mit, aber ich mache jetzt gar nicht Werbung für das ausgemerzt, ich habe dem Sebastian Kurz ein Kapitel gewidmet. Das nennt sich Sebastian Kurz, der geläuterte Scheinkonservative. Ich glaube tatsächlich, dass der Sebastian Kurz reifer geworden ist die letzten Jahre, seitdem er nicht mehr in der Politik ist, seitdem er auch ein großes Maß an wirtschaftlichem Verständnis gewonnen hat, nicht nur in der Theorie darüber spricht, sondern in der Praxis jeden Tag erlebt. Und dass der durchaus das Zeug hätte, ja, die ÖVP zumindest besser dastehen zu lassen, als sie heute dasteht. Ich bin ja der Meinung, dass der Herr Zeiler, gegen den ich überhaupt nichts habe, noch nie etwas Negatives gesagt habe, wahrscheinlich die SPÖ binnen von wenigen Monaten von dieser 13-14%-Partie weg sicherlich zu 18-20% wieder stabilisieren könnte. Ich bin ja der Meinung, dass der Kurz wahrscheinlich 22-23% hat. Aber das, was man sich offenbar von Rot und Schwarz zum Ziel gesetzt hat, Herbert Kickl zu zerstören und die Freiheitliche Partei, das schafft weder der Herr Kurz noch der Herr Zeiler.
Das ist ja die Frage, könnte ein Sebastian Kurz, sofern er überhaupt antritt und die ÖVP übernimmt, deiner Meinung nach einen Herbert Kickl in einer Neuwahl schlagen?
Keinesfalls. Nie im Leben. Nie im Leben. Es hat ja, war ja schon eine Umfrage im Feld für eine österreichische Tageszeitung eines renommierten Institutes, wo gefragt wurde, wie würde die ÖVP mit Sebastian Kurz als Spitzenkandidat abschneiden und wie würde eine etwaige Liste Kurz abschneiden bei einer Nationalratswahl. Und da waren die Ergebnisse so schlecht und dramatisch für Sebastian Kurz, dass er dann plötzlich auf Instagram, ist zeitlich zusammengefallen, das Posting geschrieben hat, für ihn ist die Politik kein Thema mehr und wie durch ein Wunder ist diese Umfrage dann in dieser Tageszeitung nicht erschienen. So. Das heißt, niemand wartet auf den Sebastian Kurz. Der würde der österreichischen Volkspartei keinen Erfolg bringen und daher glaube ich auch, dass er zum jetzigen Zeitpunkt das nicht tun würde. Es ist tatsächlich so, wie der Gerald sagt, da hat er recht, dass die Personaldecke bei SPÖ und ÖVP eine wirkliche Katastrophe ist. Die FPÖ hat mehrere und das Absurde ist, die FPÖ hat sogar noch viel bessere als den Kickl in der Hinterhand. Es gibt ja jetzt schon Diskussionen, ob der Kickl nicht den Herrn Kunasek den Vortritt lassen sollte, weil wenn einer in einem Bundesland in Umfang schon bei 43% liegt und konsensual mit der ÖVP regiert ohne Probleme, die ÖVP dort sogar glücklich ist, der Max Lercher von der SPÖ sogar sagt, mit dem Kunasek könnte ihm auch was vorstellen. Was glaubst du, wo die FPÖ im Bund liegen wird, wenn der Herr Kunasek das übernehmen würde? Ich bin mir sicher, der würde eine Regierung zusammenbringen im Unterschied zu Herbert Kickl, der beim letzten Mal aus der Verantwortung geflogen ist. Also insofern da hat der Gerald völlig recht. Die FPÖ hat eine breitere, dickere Personaldecke. So. Der Sebastian Kurz, glaube ich, ist kein Thema. Ich glaube, die ÖVP wird sich auseinandersetzen mit der Frage, wird es der Herr Hartmannsdorfer und macht mal einen Schwerpunkt in der Politik auf Instagram? Auf das wird es hinauslaufen oder warten wir, bis der Xandl Bröll oder die Frau Bauer, vormals Blackholm, so weit sind? Das ist die Personalauswahl, die jetzt zur Verfügung steht. Die einzige Frau Edstadler wird sich es auch zutrauen, glaube ich, von den Landeshauptleuten. Aber ich glaube, das ist auch kein Thema. Das heißt, ÖVP und SPÖ haben eigentlich das gleiche Problem. Und das macht die politische Situation so schwierig. In der Regierung wollen sie eigentlich gar nicht mehr miteinander. Und die halten nur mehr zusammen, dass alle ein Hocken haben bis Ende 2029, bis reguläre Neuwahlen wären. Alle kriegen so einen Druck aus ihren Ländern, weil die Umfragen so schlecht sind. Keiner in den Ländern will wegen einem Bund eine Wahl verlieren. Das ist eine Mischung an Stimmungen, die wir da auf Landes-, Bundesebenen etc. haben, die so toxisch ist, dass mich nicht wundern tät, wenn es das ganze Werk irgendwann in die Luft sprengt in den nächsten Monaten. Mhm.
Gut, dann...
Nein, hallo.
Du willst noch was sagen?
Naja, schon, okay, schau. Bitte. Das sind ja die sogenannten Tanea-Geschenke, das wir jetzt gerade bekommen haben. Ein vergiftetes Geschenk von Rudi Fussi, der plötzlich den Maria-Kuna-Sekt zum Loben anfängt. Das erste Mal, dass ich von Rudi Fussi ein Lob für Maria-Kuna-Sekt in der Sendung gehört habe, natürlich nur, um ihn besser zu stellen als Herbert Kickl. Weißt du, was das Spannende ist? Erstens, das kenne ich schon seit 30 Jahren. Also, die Rispasch ist ja viel besser als der Jörg Haider. Ja, der Karl-Heinz Grasser ist ja viel schöner als der Jörg Haider. Man, ich tät so gern mit der FPÖ, aber nur mit dem Grasser, der Rispasch, niemals mit dem Haider. Den Schmäh, den ihr 30 Jahre lang gespielt habt als Rot und Schwarz, das kannst du in die nicht vorhandenen...
Glaubst du das nicht?
Nein, schmierst du dort oben eine in den Helm. So, der erste Punkt ist, ich glaube, dass die Freiheitliche Partei derzeit tatsächlich in all ihrer Geschichte so gut aufgestellt ist wie noch nie, weil du einen Parteiobmann hast, der ganz starke Player an seiner Seite nicht nur duldet, sondern fördert. Wie beispielsweise den Mario Kunasek als Landeshauptmann der Steiermark, der eine wesentliche Rolle spielt. Also wie beispielsweise Udo Landbauer in Niederösterreich, der der Frau Mikl-Leitner die Unterhosen bald einmal ausziehen wird, politisch gesehen. Wie zum Beispiel die Marlene Swatzeck, wie zum Beispiel der Manfred Heimbuchner, wie zum Beispiel eine Reihe von Mandataren, auch im Nationalratsclub, die alle plötzlich eigene Player werden, wie die Susanne Fürst oder der Norbert Nemeth, die plötzlich, ja, die ein Profil haben. Das gibt es bei der SPÖ, bei der ÖVP nicht. Und daher, ich finde es ja total pfiffig. Also der Mario Kunicek ist so lieb, aber der Kickl, den mag ich nicht. Ich meine, los es, okay? Ich kenne seit 35 Jahren. Der Schmäh ist so alt wie der Bart von Mohammed, ja?
Gerald, das ist so jämmerlich, was du da machst.
Jämmerlich.
Es ist jämmerlich.
Ja, entschuldige.
Es ist jämmerlich.
Jämmerlich ist dann der Rivi.
In der politischen, Bewertung, und um die geht es in dieser Sendung, hätte der Herr Kunasek viel bessere Chancen, eine Regierung zu bilden und Wahlen zu gewinnen als Herbert Kickl.
Warum? Der Kunasek hat gerade eine Regierung gebildet.
Das ist unbestritten. Unbestritten ist das so. Da geht es nicht um danach Geschenke oder dass man da irgendwas anderes will, sondern die Feststellung war, der Kunasek könnte im Unterschied zu Kickl eine Regierung bilden. Das ist der Punkt, weil der Kunasek hat das in der Steiermark bewiesen. Der Kickl hat im Bund gewiesen, dass er aus der Verantwortung geflohen ist, als er die Budgetzahlen gesehen haben. Das ist die Geschichte, die der Wolfgang und ich dir seit Monaten versuchen zu erklären.
Das ist die Geschichte.
Und du glaubst es noch immer nicht. Aber es weiß in dem Land jeder, hallo, Gerald, und ich bin jetzt am Wort.
Ja.
Das heißt, die Bewertung, dass der Mario Kunasek der bessere Kanzlerkandidat der FPÖ wäre, ist politikwissenschaftlich und aus Kommentatorensicht unbestritten richtig. So, es wird aber trotzdem der Herbert Kickl werden, weil der Herbert Kickl der Obmann der FPÖ ist.
Du bist
okay,
der Kommentator, du bist der sozialistische Aktivist.
Wenn die Freiheitlichen den aufstellen, bitte. Viel Spaß.
Rudi, du bist ja kein Kommentator.
Na,
du bist
dann
ein sozialistischer Aktivist.
Wo bin ich Aktivist?
Ein sozialistisch, sozialdemokratischer Propagandist.
Wo bin ich?
Ein Kommentator setzt ja voraus, dass man unabhängig ist.
Entschuldigung.
Das kannst du ja gar nicht sein.
Gibt
du hast in deiner Unterhosen die Viktor Adler-Plakette eingeknallt.
Leider nicht. Es gibt niemanden, du Noah, der objektiver die SPÖ beurteilt in der Öffentlichkeit als ich. Wie oft habe ich die SPÖ kritisiert? Entschuldigung, die FPÖ. Die FPÖ könnte persönlich für einen Atombombenabwurf verantwortlich sein, das du nur da sitzt und sagen, also ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, der Landbauer, das Fahrzeug, das sind alle super Leute, ja, aber die haben Atombombenabwurf. Nein, das sind
doch super Leute. Du hast heute gesagt, dass der Babler und Passabel auftritt bei den Sommergesprächen. Das war mein erster Lachfleisch. Ich lache heute schon seit einer Stunde.
Wir machen eine kurze Werbepause, kommen zum nächsten Teil zurück. Da sprechen wir dann über die AfD und Alice Weidel.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir sind zurück zum letzten Teil. Und da sprechen wir über die AfD und Alice Weidel. Nächste Woche wählt ja Sachsen-Anhalt. Da könnte es den ersten AfD-Ministerpräsidenten geben. Eine neue Umfrage sieht die AfD mittlerweile 8 Prozentpunkte vor der CDU, und zwar von INSA 29%, AfD nur noch 21%, CDU. Und als Sahnehäubchen ist die Alice Weidel ausgerechnet in Wien, man weiß nicht genau warum, aufgetreten und hat hier das Sommergespräch mit dem ZDF geführt und hat ihre Pläne ausgeführt, wie sie Deutschland und Europa verändern würde, wenn sie an der Macht wäre und was für ein großes Vorbild die FPÖ für sie nicht ist.
muss man sich nicht trotzdem irgendwie damit abfinden, dass die AfD Stück für Stück in Deutschland in Regierungsverantwortung kommen wird?
Das wird man sehen. Die CDU ist in Deutschland so wahnsinnig schwach, dass es der AfD auch leicht gemacht wird. Aber man muss realistisch bleiben. Die liegen jetzt im Bund bei 29% und im Osten führen sie in allen Bundesländern auf einem Niveau zwischen 43%. Das wird man sehen. Nur, ich habe mir dieses Sommerinterview mit der Frau Weidel angeschaut. Finde ich ja spannend. Eine Deutsche, die mit ihrer lesbischen Freundin oder Frau in der Schweiz lebt und dann in Österreich Interviews gibt zur Politik in Deutschland. Das ist ja auch schon ein bisschen verwirrend gewesen. Aber das andere ist, was die dort gesagt hat, da zieht sie ja die Schuhe aus. Also sie hat zum Beispiel angekündigt, das muss man sich mal vorstellen, sie würde Deutschland aus dem Euro hinausführen. Das würde für Deutschland einen volkswirtschaftlichen Schaden von 690 Milliarden Euro bedeuten, laut dem Deutschen Institut für Wirtschaft. Sie sagt, naja, in die EU zahlt man viel zu viel ein, der deutsche Beitrag netto sind 17 Milliarden im Jahr. Euro-Austritt 690 Milliarden würde 2,5 Millionen Arbeitsplätze in den ersten 3 Jahren kosten, wäre also ein Arbeitsplatzvernichtungsprogramm vor dem Herrn und würde jeden Deutschen, jede Deutsche im ersten Jahr zwischen 5.000 und 6.000 Euro Schaden bereiten und in den Folgejahren zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Nur dieser Euro-Austritt. Und jetzt weiß man auch, warum die Frau Weidel die FPÖ als Vorbild nimmt. Wir kennen das ja. Jetzt wissen wir in Wahrheit, wo der Herbert Kickl und die FPÖ ihre Reise hin fortsetzen werden. Nämlich nach dem Vorbild der deutschen AfD. Es ist der Öxit. Das ist das, was die Freiheitlichen in Wahrheit wollen. Und sie sind viel zu feig, das zu sagen. Die Frau Weidel ist jetzt da als das große Vorbild, sagt, sie will aus dem Euroraum raus, dann sagt sie, sie will aus dem Schengen-Abkommen hinaus, was auf gut Deutsch bedeutet, dass eine der Grundfreiheiten der Europäischen Union, nämlich die Freizügigkeit, die Reisefreiheit, abgeschafft werden würde. Diese Frau ist verrückt. Die hat einen Boscher. Die will Deutschland, die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft, den Wohlstand in Deutschland vernichten.
Rudi.
Vernichten.
Rudi.
Der Euro-Austritt.
Rudi.
Da gibt es keine andere Meinung, Gerald. Du brauchst da, kannst da der Rudi
Rudi
und der Todlerei jetzt wirklich
in die Ohren spielen.
Hör auf damit. Es gibt keine andere Meinung zum Euro-Austritt als die, als dass das die deutsche Wohlstandsvernichtung wäre. Und warum regt mich das so auf? Ja. Man hat nicht umsonst immer gesagt, dass wenn Deutschland einen Husten hat, kriegt Österreich eine Lungenentzündung. Und das heißt, diese Zerstörungspolitik des Vorbildes vom Herrn Kickl oder wer, ich weiß ja nicht, wie diese gegenseitig begatten und befruchten, es ist mir auch völlig wurscht. Sexuell dürfte das ja nicht sein, weil die ist ja lesbisch, wie ich gelesen habe, aber trotzdem irgendwie gegen Gleichgeschlechtliche, ich habe keine Ahnung, bei denen kennst du nicht aus. Was für mich unter dem Strich überbleibt, ist, sie will Deutschland aus dem Euro hinausführen und Deutschland und den deutschen Wohlstand damit zerstören, aber Millionen Arbeitsplätze vernichten. Gratuliere. Das sind deine Haberer und mit denen präsentierst du jetzt dein Buch. Ich wünsche dir alles Gute mit diesen Idioten.
Ich finde es aber immer schön, wie du, wenn du von Deutschland sprichst, plötzlich dieses rollende R bekommst. Finde ich großartig, dass du das schon so brav gelernt hast. Aber das ist,
das ist jetzt eine inhaltliche Antwort. Das ist eine inhaltliche Antwort auf den Euro-Austritt.
Burli.
Reißt dir ein bisschen zusammen?
Burli. Schau.
Nicht Burli. Euro-Austritt. Deine Haberer.
Burli. Wer glaubt, eine politische Debatte einleiten zu müssen? Im untersten Gossenjargon.
Das machst du die ganze Zeit, machst du jetzt 10 Jahre.
Die Lesbe rein aus Sri Lanka, den Wind, der Interview gibt. Weißt du was, nimm dir dein geschissenes 16er Blech und Eitrig und schleich
ins
Studio. Und du glaubst eine politische Debatte führen zu können über eine Frau, die 2 Kinder hat. Dann haben wir aber den Fisch sehr rasch
putzen.
Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn du tatsächlich beim inhaltlichen Punkt, wenn du tatsächlich glaubst, als Corona-Höriger, der über 2 Jahre mitgemacht hat, dass die Schengen-Grenzen ausgesetzt worden sind während Corona, die allesweil zu kritisieren, weil sie nach Ceuta, weil sie nach den Überfällen auf Lampedusa der Situation auf den sizilianischen, auf den italienischen Inseln und den griechischen Inseln erkennt, dass die EU-Außengrenze nicht richtig geschützt ist und daher einmal der Europäischen Union droht. Freunde, wenn ihr das nicht in den Griff bekommt, dann setzen wir Schengen aus. Da ist sie vollkommen d'accord mit Giorgia Meloni. Da ist sie im Übrigen vollkommen d'accord mit euch Coronisten, die die Schengen-Außengrenze 2 Jahre lang in Europa wegen dem geschissenen Wuhan-Virus ausgesetzt haben. So. Und der dritte Punkt, wenn du quasi als
Verschwörungsanhänger plötzlich daherkommt und meint, die FPÖ will jetzt den Exit. Das haben die, das hatte die Ostküste erklärt und die Echsenmenschen aus dem Keller des Weißen Hauses. Und glaubst du, Verschwörungstheorie, Herbert Kickl andichten zu können, ja, dann bitteschön, bitteschön, geh in ein Freibad, wenn es jetzt heiß ist.
Die Alice Weidel hat in dem Sommerinterview gesagt, dass sie einen Euro-Austritt andenkt.
Die Alice Weidel hat in dem Sommergespräch etwas ganz was Richtiges gesagt und ich erkenne, dass man vor lauter Angst vor der AfD und der Alice Weidel, die mittlerweile bei 29% liegt und der Ulrich Siegmund bei 44% wird, jetzt daraus einen Euro-Austritt machst, aus ihrer grundsätzlichen Kritik aus dem Euro, der der deutschen Volkswirtschaft im Gegensatz zur D-Mark nichts gebracht hat, weil die D-Mark um einiges härter war, als es heute nämlich der Euro nämlich am Ende ist. Die Deutschmark war härter als der Euro. Und am Ende kannst du das auch auf Österreich umlegen, dass am Ende auch der Schilling in Österreich, der an den Euro gekoppelt war, wirtschaftlich erfolgreicher war als der Euro. Und dass man mittlerweile am Scheiterhaufen brennt, weil man an der Europolitik, ohne jetzt über einen Austritt diskutieren muss, an der Europolitik seit 2008 Kritik übt, nämlich seit Angela Merkel, die mit unserem Steuergeld nicht den Griechen geholfen hat, sondern die brutalen, giftigen Derivatgeschäfte der deutschen Bankmanager in Wahrheit unterstützt hat, dass das jetzt plötzlich nicht mehr legitim wird und alle wieder in Schockstarre entstehen, weil eine Frau, die im Übrigen auch in diesem Finanzsektor jahrelang gearbeitet hat und erfolgreich war und am Finanzstandort Frankfurt gearbeitet hat und das auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive sagt, Freunde, wir fahren mit dieser Wirtschaftspolitik an die Wand, das verstehe ich nicht.
Es ist großartig, du gehst null auf das ein, was ein Euro-Austritt bedeuten würde. Die Frau Weidel hat
gesagt, ich will keinen Euro-Austritt.
Man kann darüber nachdenken. Sie hat gesagt, sie wird Deutschland aus dem Euro hinausführen. Zitat Ende. Nicht, ich denke darüber nach und ich sehe den Euro kritisch und wenn ich in der Schweiz auf meinem Frankenvermögen sitze, denke ich wieder an die deutsche Mark. Nein, sie hat gesagt, sie wird Deutschland unter AfD-Führung aus dem Euro hinausführen. Das ist das Vorbild der österreichischen Freiheitlichen, die Frau Weidel, mit denen du die gemeinsam hinhuckst, Bücher präsentierst, die den deutschen Wohlstand vernichten wollen. Und du selber bist bei aller Schreierei der blindeste von alle. Du setzt dich da her und behauptest ernsthaft, dass der Euro Deutschland nicht gut getan habe. Guter Mann, Deutschland ist Exportweltmeister geworden durch den Euro. Warum? Weil der Euro nicht so eine harte Währung ist und deswegen die Deutschen ihre Produkte leichter exportieren konnten. Warum sagen die Wirtschaftsweisen und warum sagen die Ökonominnen und Ökonomen, dass ein Euro-Austritt Deutschlands Millionen Arbeitsplätze kosten würde? Die würden diese Millionen Arbeitsplätze doch in der Industrie und in den Produktionsbetrieben kosten, weil eine deutsche Währung viel härter wäre als der Euro. Und was würde das bedeuten? Man kann zwar billiger in andere Länder auf Urlaub fahren, aber man kann weltweit keine Produkte mehr verkaufen, weil es zu teuer ist, Gerald. Das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, ist wahr. Die deutsche Mark war eine harte Währung, so wie sie der österreichische Schilling war. Der Wohlstandszuwachs, den wir erlebt haben in Österreich und in Deutschland, war primär durch die Einführung des Euro, weil wir dann in den Exporten wettbewerbsfähiger geworden sind. Das ist Allgemeinwissen.
Nein, falsch.
Und ich bin der Meinung, wenn man sich in eine Diskussion setzt und sich einbildet, herumzuschreien, dann sollte man sich wenigstens einmal ansatzweise mit den Fakten
beschäftigen. Der größte Wohlstandszuwachs der Deutschen Republik hat 30 Jahre vor der Euro-Einführung stattgefunden. Sag ich das.
Aus den Ruinen.
Nämlich durch den Wirtschaftswunder von Ludwig Erhard.
Aus den Ruinen.
Und die größten Exportzahlen hat Deutschland vor dem Euro geschrieben. Und jetzt sage ich da nur ein Geheimnis. Die Deutschen zahlen mittlerweile 30% bis 40% hinein in diese Europäische Union, dass sie mittlerweile funktioniert. Die Franzosen und die Deutschen werden geplündert, dass die ganze Europäische Union am Ende funktioniert. Dieses Brüsseler politische Zentralwesen in Brüssel unter Frau von der Leyen, dieser politische Moloch. Die Deutschen müssen derzeit werden geplündert, von oben bis unten ausgesackelt, damit man in Wahrheit das noch finanziert, was in dieser Europäischen Union unfinanzierbar geworden ist. Die Deutschen sind 2008 zur Kasse gebeten worden, um die Kollektivierung der Schulden, die ihr Sozialisten gemacht habt, dass wir plötzlich als Österreicher mit ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus etc. für die Schulden von anderen Ländern bürgen haben müssen, dass der Süden in Zukunft durchgefüttert und durchfinanziert wird. Das ist doch die Wahrheit.
Das heißt,
du wärst auch dafür, dass...
Nein, ich bin nicht dafür. Nein, aber jetzt kann ich da genau sagen, warum eine Euro-Austrittsdiskussion ein Schwachsinn ist. Weil du mit dieser Einführung des Euros am Ende vollendete Tatsachen geschaffen hast und nur, und da gebe ich dir ja allen recht, und nur unter einem finanziellen wahnsinnigen Aufwand wieder aus der Nummer herauskommen könntest. Aber das, was du machen könntest, ist, wenn du auf europäischer Ebene eine wahre konservative Wende herbeikommst, dass du diesen Euro endlich auf gesunde Vier stellst. Der ist ja auf kranken Füßen unterwegs. Wir sind ja mittlerweile in einer Wirtschaftsregion durch den Euro, die sich deindustrialisiert. Wir sind in einer Wirtschaftsregion Europa, die unter Rezession leidet. Wir haben uns unsere Automobilindustrie verloren. Nächste Woche wird Volkswagen 50.000 Mitarbeiter auf die Bier setzen, weil eine sozialistische Green Deal-Politik und Europolitik, die in der Europäischen Union jeden Betrieb kaputt macht. Ihr habt es mit der Bürokratisierung den gesamten Euro-Raum gekippt.
Das hat doch mit dem Euro nichts zu tun. Was redest du für einen Blödsinn?
Die Finanzpolitik ist der Zwilling der Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene. Ohne Finanzpolitik, ohne Zinspolitik, keine Wirtschaftspolitik.
Ich mache dir einen Vorschlag, reden wir lieber über einen Wein in der Steiermark. Du kennst dich, glaube ich, besser aus.
Ich glaube sowieso, dass du heute sehr viel davon getrunken hast. Es ist
relativ sinnlos,
aber er ist gut,
mit dir über sowas zu reden. Jetzt sagst du nach 10 Minuten, 15 Minuten Schreierei in einem Nebensatz, und der Rudi hat eben mit allem recht, was den Euro-Ausdruck betrifft. Also lehnst du das, was die Weidel da gesagt hat, als politisches Vorbild des Herbert Kickl ab?
Nein.
Das ist gut, das hättest du vorher auch sagen können.
Ich unterstütze die Alice Weidel, dass sie den Euro kritisiert, und das muss legitim sein. Nicht mehr, nicht weniger, habe ich gesagt.
Ja, sie hat ihn nicht kritisiert, sie hat gesagt, sie wird Deutschland aus dem Euro herausführen, Punkt.
Vielleicht glaube, außer
du bist der Meinung, dass die nicht, was ich ja für möglich halte, dass die Frau Weidel nicht ganz zurechnungsfähig ist und man nicht ernst nehmen darf, was die sagt. Wenn du dieser Meinung bist, dann sag's ruhig. Ich würde es einer Politikerin jetzt nicht einmal automatisch unterstellen, sondern ich nehme das, was sie sagt, als gefährlich heran. Und übrigens, wenn wir schon bei den Zahlen sind, kann ich da noch eine Zahl mitgeben. Alleine das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt würde jeden Einwohner dort 1.600 Euro im Jahr mehr kosten.
Sagt wer der Spiegel?
Nein, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaft, kannst du alles noch.
Nein, großartig, finde ich großartig. Das Deutsche Institut für Wirtschaft war das 2015 gesagt hat, wir brauchen 350.000 Facharbeiter, und 10 Jahre später gesagt hat, wir brauchen 500.000 Facharbeiter.
Sie haben recht.
Und in der Zwischenzeit 1,5 Millionen Facharbeiter gekommen sind.
Wo sind da Facharbeiter gekommen, kannst du mir das einmal erklären?
Ich habe es immer gesagt, dass das
Niemand hat das sind. Gesagt.
Die ganzen Machettenwerfer, nein, die Hobbymetzger, die Gynäkologen, die von der Kölner Silvesternacht, die haben so grapschi gemacht. Herald. Das waren doch eure Facharbeiter, Herald, oder?
Ich zitiere Helmut Schmidt.
Ja.
Ich zitiere den großen,
kann ich da auch zitieren.
Den großen Helmut Schmidt, der gesagt hat, das eine ist, entschieden gegen Ausländerfeindlichkeit aufzutreten. Ja. Und das mache ich in dieser Sendung.
Ja.
Und das andere ist, so unverantwortlich zu sein und 1 Million jedes Jahr ins Land zu holen. Das hat Helmut Schmidt gesagt. Und Helmut Schmidt hat noch etwas Kluges gesagt. Er hat gesagt, Zuwanderung aus Polen, aus verwandten Kulturen, aus Tschechien, ist problemlos.
Genau.
Zuwanderung aus kulturfremden Zivilisationen ist ein Problem und bringt mehr Probleme mit sich, als es Vorteile für den Arbeitsmarkt bringt.
Danke.
Und das kann man ohne Schaum vor dem Mund sagen, ohne diese Menschen alle in
den
Topf zu werfen.
Deswegen habe ich auch Helmut Schmidt in meinem Buch Merkels Werk zitiert. Genau den Satz.
Dein Buch ist mir völlig wurscht.
Hättest du meins gelesen?
Nein, ich habe die Rezensionen drüber gelesen. Und
von Dennis Scheck, oder?
Ich glaube, du solltest in Zukunft von der KI schreiben lassen, weil da ist mehr Intelligenz vorhanden vielleicht.
Na, aber dass du besser verstehst, sollte vielleicht irgendein Dagobert-Duck-Heftel ausgeben, dann sparen wir uns mit der Diskussion.
Ich glaube, viel was anderes.
Oder vor Büdeln reingeben.
Ich glaube, viel was anderes.
Okay, also, wir schließen für heute die Sendung. Vielen Dank an beide Herren. Machen eine ganz kurze Werbepause.
Sie
sind nicht zu aufgeputscht jetzt zu Hause für die restliche Nacht. Kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter auf OE24 TV.